Wann darf eine Sportart zur Olympiade?
Das eigene Streben nach Perfektion und einfach die Frage, wie gut kann ich sein, wie weit kann ich gehen, was kann ich schaffen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Katja.
Und ich bin Perdita. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Olympiade, die ja vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris stattfinden. Und ein kleiner Fun Fact, vor genau 100 Jahren fand die schon mal in Paris statt. Also insgesamt fand die Olympiade jetzt schon zum 6. Mal in Frankreich statt. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, bisher hat mich das wenig interessiert, was in Olympia passiert. Weiß auch nicht warum, war jetzt bisher nicht sowas, was ich gerne geschaut habe oder verfolgt habe. Aber es ist schon sehr beeindruckend, wenn 11.400 Sportler und Sportlerinnen aus der ganzen Welt in 329 Wettkämpfen in 32 Sportarten miteinander in einen Wettbewerb treten. Und das ist nun mal das größte sportliche Ereignis der Welt. Und da sollte man sich doch ein bisschen für interessieren, haben wir uns gedacht. Und deswegen beschäftigen wir uns heute damit. Wie sieht's bei dir aus, Katja? Hast du dich in der Vergangenheit für Olympia interessiert?
Ja, ich muss ganz ehrlich auch gestehen, ich habe das sehr, sehr selten verfolgt. Also außer die Sportarten, die ich selber schon mal ausprobiert habe, da schaut man schon mal rein, wie die Profis das so machen. Aber also leider sehe ich mir das viel zu selten an.
Ja, und ich kenne einfach, ne, also was weiß ich, mein Partner, ich glaube in der Kindheit haben die da den ganzen Tag vorm Fernseher geschaut und auch jetzt so Wintersportspiele und sowas. Also es fasziniert natürlich auch eine Menge Leute. Aber schauen wir uns doch erstmal an, wie ist denn dieses Olympia überhaupt entstanden?
Also das hat vielleicht jeder schon mal gehört, dass die Olympischen Spiele nach der alten griechischen Ortschaft Olympia benannt sind. Dort hat es nämlich, und jetzt festhalten, 776 vor Christus und 393 nach Christus, also in diesem Zeitraum fanden dort alle 4 Jahre solche Sportwettkämpfe statt. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, warum nur in 4 Jahren. Das war damals so bedingt, da die Sportler halt einfach einen sehr langen Anreiseweg hatten. Und deswegen hat man sich auf 4 Jahre geeinigt. Damals umfassten die Spiele Disziplinen wie Laufen, Springen, Werfen und Kämpfen. Und der Grund dahinter, also man wollte ja Zeus ehren, dem höchsten Gott der Griechen. Und ja, damals war es Frauen noch nicht erlaubt, teilzunehmen, geschweige denn zuzuschauen. Also nur Männer konnten da antreten und auch zuschauen. Und ja, das hat man vielleicht auch schon mal in alten Filmen gesehen. Die Sieger dieser Veranstaltung erhielten einen Kranz aus Olivenzweigen. Und damals wurden alle Gewinner dieser Veranstaltung als Olympioniken bezeichnet. Aber heute werden eben alle Teilnehmer an der Olympiade als Olympionik bezeichnet.
Also wir haben uns dann gefragt, nachdem wir so gesehen haben, was sind denn diese 32 Sportarten? Und ich muss wirklich sagen, manche haben mich wirklich sehr überrascht. Und ich habe mich gefragt, wann darf eine Sportart zur Olympiade, so ungefähr? Und da folgender Fakt haben wir rausgefunden: Um eine Sportart olympisch zu machen, muss sie in mindestens 75 Ländern auf 4 Kontinenten für Männer und in 40 Ländern auf 3 Kontinenten für Frauen ausgetragen werden. Außerdem muss ein vom IOC, also dem Olympischen Komitee, anerkannter Verband die Sportart organisieren und es darf keinen mechanischen Antrieb wie Motor haben. Auch muss der Verband sicherstellen, dass Anti-Doping-Maßnahmen ergriffen werden. Also derzeit gibt es bei den Olympischen Spielen 51 verschiedene Disziplinen, also darunter auch jetzt sowas wie Trendsportarten wie Skateboarden, Surfen oder Sportklettern. Und welche gibt es jetzt aktuell bei der Olympiade? Also insgesamt gibt es aktuell 40 und 32 davon in den Sommerspielen. Genau. Und erzähl mal was zu den Disziplinen und was es da alles für Sportarten gibt, Katja.
Aktuell gibt es bei Olympia 40 Sportarten und aktuell sind 32 bei den Sommerspielen in Paris dabei. Und ja, ganz klassisch zu den Kernsportarten zählen da Leichtathletik, Fußball und Turnen, aber auch etwas neuere Sportarten wie zum Beispiel Skateboard, Sportklettern, Surfen und Breaking. Unter das Breaking dahinter verbindet birgt sich Breakdancing. Ja, genau, als einzige Tanzsportart. Genau, das ist zum ersten Mal bei Olympia dabei. Und es gibt auch ein paar Änderungen in Paris jetzt. Also zum Beispiel gibt es jetzt im Segeln auch Kitesurfen. Im Sportklettern wird die Kombination aus Bouldern und Lead bestehen. Also Bouldern ist ja ohne Seilklettern und Lead mit Seil. Und Speedklettern wird auch eine Disziplin. Also da geht es darum, dass man ganz schnell eine Wand hochklettert. Außerdem kommen neue Gewichtsklassen im Frauenboxen dazu und zwei neue Kanu-Disziplinen. Genau, aber es haben sich auch einige Sportarten nicht mehr qualifiziert. Also die sind ausgeschlossen worden aus Olympia. Zum Beispiel Baseball, Softball, 50 Kilometer gehen und Karate. Und auch im Gewichtheben gibt es 5 Disziplinen weniger. Und was ich auch noch total interessant fand, von 1912 bis 1948 nahmen noch ganz andere Disziplinen an Olympia teil. Zum Beispiel Künstler, also Maler, Bildhauer, Architekten, Schriftsteller oder Musiker haben sich da im Wettbewerb zueinander gestellt.
Oh, das ist ja mal ganz was anderes, ne? Also das war mir auch nicht bekannt. Also was ich wirklich sagen muss, also ich schaue ja schon EM und WM, aber ich kann mich null erinnern, jemals Fußball bei Olympia angeschaut zu haben. Dabei ist Fußball schon seit 1908 Disziplin bei Olympia. Und da dachte ich mir, wie kann das sein, dass ich davon gar nichts weiß? Und da habe ich mich jetzt mal schlau gemacht. Also aktuell bei den Männern treten 16 Länder gegeneinander an, damit ihr das auch mal mitkriegt. Also Frankreich, Marokko, Ukraine, Guinea, Argentinien, Irak, Spanien, Dominikanische Republik, Usbekistan, Ägypten, Japan, Israel, Paraguay und Mali. Und da dachte ich mir so, hä? Wie kommt denn diese Kombination zusammen? Also was ist es? Und das ist jetzt der interessante Fakt, dass bei Olympia nur unter 23-Jährige Fußball spielen dürfen und pro Mannschaft dürfen maximal 3 Spieler über 23 sein. Und die qualifizieren sich kontinenteweise bei der U23, bei den U23-Wettbewerben. Und Asien darf 3 Mannschaften schicken, Afrika, Europa, die dürfen auch 3 schicken. Mannschaften kommen aus Nord- und Zentralamerika, eine aus Ozeanien und 2 aus Südamerika. Und bei den Frauen treten 12 Mannschaften gegeneinander an. Also, das fand ich jetzt mal so richtig spannend. Was ich auch einen interessanten Fakt finde, dass auch dieses Jahr wieder ein Flüchtlingsteam bei Olympia teilnehmen kann, das direkt vom IOC unterstützt wird. Aber wie viele und in welchen Sportarten, das stand noch nicht fest. Wen schickt Deutschland? Also Deutschland schickt insgesamt 470 Athleten nach Paris. Besonders stark vertreten sind die Teams in Handball, Basketball, Volleyball und Hockey. Und genau, also das ist jetzt so die Fakten, die ich besonders interessant fand.
Und was auch noch ganz interessant ist, 2028 sind dann die Sommerspiele in Los Angeles.
Ah, okay. Wieder ganz woanders. Wir haben uns dann einfach gefragt, ja, wer macht denn eigentlich Olympia und wie finanziert sich Olympia? Und seit 1894 organisiert das Internationale Olympische Komitee, also das IOC, die Olympischen Spiele. Also man sieht, das ist einfach wirklich einfach eine uralte Tradition, die da ist. Und das Olympische Komitee ist dann auch dafür verantwortlich, Sponsoren zu suchen, Medienrechte zu verhandeln, Tickets zu verkaufen und überhaupt auch auszuwählen, wo finden die Sommer- bzw. Winterspiele statt. Und die sind natürlich auch für diese ganze Logistik, die hinter so einem Riesen-Event steht. Also muss man ja vorstellen, 11.400 Sportler treten da an. Ne? Knapp 400 Wettbewerbe sind da zu organisieren. Also das ist ja wirklich ein Riesen, Riesen-Event. Und was sie sich aber auf die Fahnen schreiben, dass sie das zu allergrößten Teil privat finanzieren. Also wie finanziert sich denn so eine Olympiade und was kostet die eigentlich?
Ja, da kann jeder mal für sich in Gedanken überlegen, wie viel das wohl kosten würde. Und zwar, also es kostet 4,38 Milliarden Euro. Das ist jetzt das Budget für Paris 2024. Das ist schon echt krass viel. Genau, und wer finanziert das eigentlich? Also für die Organisation der Olympischen Spiele. Die wird hundertprozentig privat finanziert. Davon erspielen sich 1,4 Milliarden Euro wieder durch den Ticketverkauf und durch Lizenzierung im Fernsehen. Dann werden 1,23 Milliarden Euro durch Partnerschaften erzielt und wiederum 1,2 Milliarden werden durch TV-Rechte und durch Top-Partnerschaften erwirtschaftet.
Also Top-Partnerschaften heißt, dass sie bestimmte Deals zum Beispiel mit Sportherstellern, also Sportartikelherstellern abschließen, also so die üblichen Verdächtigen und dass die sich dann da auch präsentieren können. Was mich auch interessiert hat, wie finanzieren sich dann eigentlich die Sportler? Weil natürlich ist im Sport bei Olympia zu gewinnen, aber auch überhaupt bei Olympia teilnehmen zu können, das Sportlichste, was du erreichen kannst als Mensch, ne? Dir werden Ruhm und Ehre zuteil, ne? Du wirst vielleicht in deinem Land dann auch bekannt, findest vielleicht auch noch zusätzliche Sponsoren, aber die meisten Sportarten sind ja letztendlich nicht so in der Masse bekannt, ne? Also wenn ich mir denke, jetzt, wie du gesagt hast, Speedklettern, also das hat ja überhaupt nicht so den Wumms jetzt, sag ich mal, wie Fußball, ne? Oder Tennis oder sowas. Und deswegen ist es so, dass also zum Beispiel in Deutschland sehr viele dieser Spitzensportler zum Beispiel bei der Bundeswehr, beim Zoll oder bei der Polizei sind. Und da sozusagen in deren Kaderschmieden dann einfach ihrem Sport nachgehen können. Und aber die meisten müssen eigentlich noch zusätzlich irgendwie ganz regulär arbeiten gehen, weil das sonst gar nicht finanzierbar ist. Und dann war ich überrascht, wenn man so die Fußballgehälter kennt. Wenn man dann weiß, also zum Beispiel in Deutschland erhalten deutsche Athleten, wenn sie eine Goldmedaille gewinnen, 20.000 Euro, wenn sie Silber gewinnen, 15.000 Euro und für Bronze gibt es 10.000 Euro. Das ist von Land zu Land natürlich unterschiedlich geregelt. Also ich glaube, es gibt Länder, da kriegen Sportler dann noch weniger. Aber zum Beispiel in Singapur, wenn du da eine Goldmedaille nach Hause bringst, dann kriegst du bis zu 880.000 Euro Geld. Genau. Also, aber letztendlich müssen auch die Sportler selber gucken, dass sie Sponsoren finden, die das finanzieren, ne? Auch, dass sie zu den Wettkämpfen gehen können, auch, ne? Nationale, internationale Wettkämpfe. Und das ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Sportler auch mit ganz viel Leidenschaft, aber extrem wenig Geld verbunden. Und sie müssen oft wirklich noch schauen, dass sie selber die Teilnahme an Wettbewerben mitfinanzieren. Und was mich dann überrascht hat, war eine Zahl, dass 20 der IOC-Führungskräfte in den letzten 4 Jahren 50 Millionen Euro gekostet haben. Also wenn man Geld verdienen will, reicht vielleicht eine Goldmedaille nicht. Man sollte dann vielleicht zu den 20 Führungskräften des IOCs gehören. Katja, also wenn man sieht, wie wenig man da verdienen kann, also ich habe jetzt gelesen, was weiß ich, 2019 verdienten so Spitzensportler so 2.500 Euro brutto im Monat plus kleinere Zuschüsse der Deutschen Sporthilfe. Also reich wird man da in der Regel nicht. Warum macht man es dann?
Ja, das ist eine gute Frage, aber natürlich sprechen auch viele Gründe dafür, bei so einem Wettbewerb mitzumachen. Natürlich, ich glaube, jeder Sportler, jeder Profisportler würde davon träumen, da mitzumachen, weil das einfach eine einzigartige Chance ist, sich zu präsentieren und auch die Sportart zu präsentieren. Also man ist ja auch ein Stück weit zum Botschafter für seine Sportart und will Leute vielleicht auch begeistern. Und ja, natürlich kann man auch Anerkennung gewinnen und man steht ja auch sehr im Mittelpunkt dann für sein Land. Und genau, und wenn man jetzt nicht so in diesen Mainstream-Medien mit seiner Sportart vertreten ist, dann ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, bei den Olympischen Spielen dann dort aufzutreten und mehr Publikum zu bekommen.
Und dann muss man sagen, da ist es selbst zu mir vorgedrungen, dass wir beim Rodeln sehr gut sind. Und ich glaube auch beim Hammerwurf oder so. Also, das ist, ne? Und dann, wenn das bis zu mir vorgedrungen ist, also dann muss es schon auch eine Aufmerksamkeit erreicht haben. Aber Olympia ist ja auch nicht ganz unumstritten. Also, und das wollen wir heute auch unbedingt ansprechen. Vor allem einfach, was passiert, damit also einfach diese riesigen Sportstätten gebaut werden können? Also zum Beispiel aktuell in Paris wurden einfach unfassbar viele, also ich glaube Zehntausende von Obdachlosen wurden vertrieben und wurden außerhalb Paris sozusagen gebracht, damit sie halt da auch nicht das Bild das jetzt weltweit dann auch verbreitet wird, gesendet wird, weil man muss ja auch sagen, Olympia bedeutet ja oft für die Städte, wo es ausgetragen wird, auch Prestige und man hofft sich natürlich auch, dass sich daraus touristisch was ergibt und man auch als Destination bekannt wird. Aber auch in der Vergangenheit sind die Bedingungen auf den Baustellen zu den Olympischen Spielen oft auch sehr unumstritten. Zum Beispiel bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016, ne, gab es einfach schon Berichte über ganz krasse Arbeitsbedingungen und dass halt Standards für Sicherheitsmaßnahmen einfach nicht eingehalten worden sind. Ähnliche Vorwürfe gab es bei den Vorbereitungen für die Spiele 2022 in Katar, wo einfach ganz viel einfach auch Arbeiter aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Philippinen und sowas, also wirklich unter ganz krassen Arbeitsbedingungen arbeiten mussten, in der größten Hitze, wirklich auch wieder massive Verstöße gegen die Arbeitssicherheit. Ne? Da sind dann auch einige dann auch verletzt worden oder kamen um oder haben auch wirklich extremst wenig Geld verdient. aber auch Umsiedlungen und Naturzerstörungen sind immer wieder Thema und führen zu Kontroversen. Also zum Beispiel gerade bei den Winterspielen in Sochi in China, da wurden ja ganze Gemeinden und Dörfer umgesiedelt und man hat einfach große Flächen der Natur abgerodet, um da eigentlich so Riesensportstädte zu schaffen und eine Infrastruktur für diese Winterspiele zu machen. Und jetzt stehen halt einfach oft diese Riesensportstätten ungenutzt in der Gegend rum. Und dann fragt man sich, dafür wurde dann einfach so viel Natur zerstört. Also gerade dieses, was passiert nach den Winterspielen mit diesen ganzen Sportstätten, die gebaut worden sind. Also München zum Beispiel hat davon extrem profitiert. 1972 wurde ja da die Olympiade ausgetragen und das Olympiastadion ist bis heute noch ein extrem populärer Ort und auch dieses Olympiadorf haben ja, glaube ich, Studenten oder ähnliches gewohnt. Also das Thema nachhaltige Nutzung von dem, was durch Olympia geschaffen wird, ist einfach auch noch ein großes Thema. Und gerade wenn dann einfach, wie gesagt, Umwelt zerstört wird, dann führt das ja zu nachhaltigen Schäden. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen positiver enden. Katja, was könnten so das Positive sein? Was jetzt zum Beispiel, was könnte Paris davon profitieren, dass es jetzt der Austragungsort für die Olympiade ist?
Also zum Beispiel, zum einen ist Olympia einfach ein riesengroßes Zeichen auch für friedliches Zusammenleben. Also es kommen ja Sportler aus der ganzen Welt zusammen und konkurrieren zwar gegeneinander, aber in einer respektvollen Art und Weise.
Ja, und ich kann mir das schon auch cool vorstellen, wenn du da im Olympiadorf bist und du hast mit Menschen aus aller Welt zu tun. Also ich war ja mal bei einem weltweiten Freiwilligenkongress und das ist schon sensationell, wenn du einfach Menschen aus der ganzen Welt kennenlernst. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass für die Sportler in ihren Disziplinen da mit den anderen sich auszutauschen, denk mir, die haben da sicher auch eine geile Zeit.
Ja, und auch, dass man mit so vielen Sportlern aus anderen Disziplinen mal zusammenkommt. Also es sind ja wahnsinnig viele Disziplinen da bei Olympia und da kann man auch mal über den Tellerrand dann hinausblicken und mal schauen, wie andere für andere Sportarten dann so trainieren.
Ja, und ich denke mal, man lernt einfach auch viel über andere Kulturen und Lebensweisen, aber auch wie die Rahmenbedingungen sind, ne? Wie Sport dort gestaltet wird, wie Wettbewerbe organisiert werden, wie das Ganze finanziert wird. Sicher auch ganz spannend, sich da mit anderen auszutauschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also dein Fun Fact von vorhin, dass von 1912 bis 1948 auch Künstler bei der Olympiade teilnehmen konnten und halt, wie gesagt, Maler, Bildhauer und Architekten, Schriftsteller und Musiker. Also das stelle ich mir auch, das war bestimmt auch ganz toll.
Ja, noch so ein Fun Fact ist, dass in Tokio 2020 die ganzen Goldmedaillen alle aus recyceltem Metall hergestellt worden sind. Und zwar sind da alle Bewohner Japans aufgerufen worden, ihre alten Handygeräte oder Elektrogeräte zu spenden, um die olympischen Medaillen daraus herzustellen. Das finde ich auch eine tolle Idee, um Sport und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.
Also das weiß ich ja auch, dass es irgendwie eine Fackel gibt, die getragen wird und dann sozusagen bei der Eröffnung dann das große Feuer entzündet. Also es ist wirklich so, dass diese Fackel von dem jeweiligen Gastgeberort zu dem nächsten getragen wird, aber nicht nur getragen und ne, mit Läufern, sondern die sind Boot, Flugzeug, aber auch auf dem Pferd, auf dem Kamel, ne, mittels Radiosignal, unter Wasser, auf einem Kanu wurde diese Fackel rumgetragen. Also das ist, also ich glaube, wenn man das verfolgt, wo die überall lang geht und wer die alles trägt, und ich glaube, dass es auch für die Leute, die die olympische Fackel tragen, einfach eine unfassbare Ehre ist, das zu machen.
Ja, und noch ein Fun Fact, das erste olympische Maskottchen überhaupt war Waldi, der Dachshund. Nämlich ist der zum ersten Mal 1972 in München aufgetreten. Ich weiß gar nicht, was wir dieses Jahr für ein Maskottchen haben.
Tja, das könnten wir ja in die Challenge mit reinnehmen, dass ihr mal rausfindet, was war das Maskottchen von Paris 2024? Ja, und wie Katja das schon vorher ja auch erzählt hat, ist der letzte Fun Fact wirklich, dass dieses Jahr die Olympischen Spiele in Paris exakt 100 Jahre nach der Ausrichtung der Olympischen Spiele in Paris von 1924 stattfanden. Und dass ihr auch einfach mal wisst, was es braucht, um so eine olympische Geschichte auch zu organisieren. Ungefähr 45.000 Freiwillige werden bei Olympia 24 helfen, dass die Sportler sich zurechtfinden, dass die Besucher sich zurechtfinden, dass alles gut funktioniert. Und das ist jetzt natürlich wieder, wo mein Herz wieder aufgeht, wo man sieht, echt ohne Ehrenamt geht's trotz der ganzen Milliarden letztendlich auch nicht. Und das finde ich einfach schön, dass einfach bei so einem Riesen-Event, wo ja wirklich mal Sachen friedvoll ausgetragen werden, ja, Freiwilligenarbeit letztendlich auch so wichtig ist. Und damit wären wir jetzt auch schon bei unseren Challenges. Katja, was ist die erste Challenge dieses Mal?
Okay, unsere erste Challenge wäre, dass ihr euch mal einen Wettbewerb von einer anderen Sportart anschaut, mit der ihr eigentlich so gar nichts anfangen könnt oder die ihr bisher noch gar nicht kanntet. Genau, schaut einfach mal rein und vertieft euch ein bisschen in das, in diese Sportart.
Boah, ich glaube, ich schaue mir Breakdance an. Ja, oder einfach mal wirklich, wenn ihr jetzt das nächste Mal mit Freunden oder Bekannten unterwegs seid, sprecht einfach mal an. Olympia, ist da jemand dran interessiert? Hat jemand von euren Freunden vielleicht selber auch mal Sport wettbewerbsmäßig gemacht und irgendwie so eine Vision von, ich nehme mal bei der Olympiade teil gehabt? Oder organisiert einfach mal bei euren Freunden mal ein Public Viewing für so ein Sportevent. Also zum Beispiel, ne, wenn ihr jetzt hört und Olympia ist schon vorbei, ja, bei den nächsten Winterspielen, macht doch mal ein Public Viewing über Skispringen oder sonst irgendwie was. Könnte doch ganz lustig sein.
Ja, oder nicht nur, dass man Public Viewing macht, sondern auch, dass man die Sportart zusammen mit seinen Freunden ausprobiert. Dass man sagt, okay, am Wochenende gehen wir mal zusammen klettern oder bouldern oder surfen. Wird in Deutschland ein bisschen schwierig. Aber genau, dass ihr einfach mal eine Sportart ausprobiert.
Ja, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, nämlich unsere Lena Bergmann. Ihr kennt sie vielleicht alle noch. Sie hat sehr lange mit mir diesen Podcast moderiert, aber diesmal ist sie auf der anderen Seite. Sie ist ehemalige Leistungssportlerin und arbeitet mittlerweile als Journalistin beim SWR. Lena, schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein. Hi.
Ja, und ich habe mir eine ganz schöne Überraschungsfrage für dich ausgedacht, nämlich, was war dein erster Sportwettbewerb und wie alt warst du da und was hast du ganz genau gemacht und kannst du dich überhaupt noch daran erinnern?
Es ist echt, das trifft sich gut, denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, tatsächlich. Ich war da, glaube ich, 10. Habe erst ein Jahr zuvor mit Karate angefangen und das war ein kleines Turnier bei uns zu Hause im Verein und es war mein erster Wettkampf und ich habe auch zuvor noch nie an einem Wettkampf teilgenommen und habe hinterher auch festgestellt, dass ich währenddessen auch gar nicht verstanden habe, wie das ablief. Ich wusste nur, ich gehe auf die Matte, ich werde aufgerufen, dann mache ich mein Ding und dann bin ich wieder gegangen. So. Und ich habe auch gar nicht verstanden, dass das die erste Runde war, dass ich verloren habe und der Wettkampf dann für mich beendet war in dem Moment. Ich wusste nur, irgendjemand hat meinen Namen gesagt, ich bin auf die Matte gegangen, bin mein Programm gelaufen und dann wurde ich nicht mehr aufgerufen, aber es hat Spaß gemacht. Und genau, das ist die Erinnerung an meinen ersten Wettkampf.
Super. Ich habe doch noch eine nächste Frage, ganz persönlich. Das haben wir uns gefragt. Gerade wenn man in einer Sportart ist, die nicht so populär ist, was treibt einen an, da dran zu bleiben, sich das alles anzutun? Du warst ja selber Leistungssportlerin. Was ist das? Also Geld kann es ja nicht sein, ne?
Genau, ich habe Karate gemacht, eine Sportart, die in Deutschland leider nicht so populär ist, in Japan logischerweise und auch in Spanien und Frankreich wesentlich populärer. Aber genau, Karate war ein einziges Mal olympisch bei den Olympischen Spielen in Tokio als Gastsportart, aber es war sehr schnell klar, dass es auch danach nicht mehr olympisch sein wird. Von dem her, es gab wenige Sportler, die es geschafft haben, trotzdem zu Olympia zu gehen und vielleicht sogar eine Medaille zu gewinnen. Aber genau der olympische Traum, das war nie mein Ziel, weil ich eben wusste, dass es nicht klar ist. Ich denke aber, dass es bei vielen Sportlern eigentlich ähnlich ist. Natürlich will man Medaillen gewinnen, man will Siege einheimsen, aber jetzt weniger, um irgendwie diesen Titel zu haben und zu sagen können, ich war das und das oder ich bin das und das. Man hat ja eigentlich Spaß an dem, was man macht und man möchte das, was man macht, perfektionieren. Und man möchte es ja eigentlich sich selber beweisen, wie gut man es kann. Ja, und wenn ich keinen Spaß daran hätte, dann würde ich das auch nicht jeden Tag machen. Und dann würde ich mir auch keine Ziele setzen wollen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man Ziele hat im Leben. Und wenn das sportliche Ziele sind, dann kann man die eben mit Wettkämpfen bestätigen. Aber die einzige Person, die das wertschätzen muss und die das anerkennen kann, ist man selber. Da hilft es auch nichts, wenn man eine fette Trophäe in der Hand hat, wenn man selber damit nicht zufrieden ist. Also das treibt einen, würde ich an, das eigene Streben nach Perfektion und einfach die Frage, wie gut kann ich sein, wie weit kann ich gehen, was kann ich schaffen.
Ja, und du bist ja gerade live dabei aus Olympia und jetzt hätte uns interessiert, wieso hast du dich eigentlich entschieden, live dabei zu sein bei den Olympischen Spielen?
Es ist was total Einmaliges, dass man sowas so in der Nähe hat, also so ein Weltevent, wirklich wenige Stunden von der Heimat. Ich habe das Glück, dass mein Freund in Saarbrücken lebt, das heißt von Saarbrücken nach Paris, das sind 2 Stunden mit dem Zug. Da sind wir mal eben fix übers Wochenende rübergedüst. Und wie oft hat man das schon, dass man die absolute Weltspitze des Sports alle versammelt an einem Ort so nah an zu Hause hat? Also die Möglichkeit wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen.
Und gibt es dabei etwas Konkretes, was dich besonders begeistert an dieser Idee von Olympia? Oder auch andersherum gefragt, gibt es etwas, was dich besonders stört an den Olympischen Spielen?
Also ich finde, bei allem, was bei uns in der Welt passiert, man lebt oft ein bisschen aneinander vorbei. Und so ein Ereignis wie die Olympischen Spiele, das schafft es einfach, Menschen auf der ganzen Welt zusammenzubringen. Menschen auf der ganzen Welt, die während dieser Zeit auf eine Stadt blicken oder auf einen Ort blicken, die Wettkämpfe verfolgen, bei den Sportlern mitfiebern und einfach so ein gemeinsames Erlebnis haben. Ich finde, das hat man jetzt auch total gemerkt bei den Europameisterschaften, in Fußball-Europameisterschaften jetzt im Sommer. Das tat einfach gut, dass man so ein gemeinsames Erlebnis hatte, wo man ein bisschen mitfiebern konnte, wo man den Alltag ein bisschen vergessen konnte und wo man einfach wieder gemerkt hat, dass man Teil von einer Gemeinschaft ist und wie schön es eigentlich ist, wenn man so sportliche Momente, Highlights zusammen erlebt. Ja, und kritische Punkte, das Ganze findet natürlich vor dem Hintergrund statt, dass nicht in allen Ländern aktuell Frieden herrscht. Und das habe ich selber auch miterlebt. Ich war bei Olympia dort bei einem Fußballspiel, Israel gegen Paraguay. Und neben den Israelis, gar nicht so weit weg, oben in der Ecke, saß auch eine Gruppe Palästinenserinnen und Palästinenser, die Banner dabei hatten, Fahnen dabei hatten. Und das war natürlich keine, ja, ich sag mal, das war keine angenehme Situation für niemanden in dem Stadion. Denn da hat die eine Gruppe gegen die andere Gruppe gehetzt. Das war natürlich eine Situation, die so aufkommt, wenn ein Konflikt herrscht. aber die natürlich auch ein bisschen gegen den olympischen Geist spricht. Aber es ist eben so, dass es diese Konflikte gibt und Olympia kann versuchen, die Menschen zusammenzubringen, aber es ändert ja nichts daran.
Und jetzt nimm uns doch mal mit in deinen konkreten Alltag bei den Olympischen Spielen. Also, wie verfolgst du Olympia jetzt konkret?
Also am Wochenende war ich ja noch vor Ort. Es war wirklich gigantisch. Das Wetter war zu Beginn zwar schlecht, aber das hat überhaupt nichts ausgemacht, denn die Stimmung in der ganzen Stadt, es ist wirklich aufgeladen. Also man spürt es. Alle sind richtig hyped, sage ich jetzt mal. Selbst die Freiwilligen, die Ordner, die man in der Metro trifft, die einem den Weg zeigen, die sind super gut drauf. Die Venues, die Spielstätten, wo die Wettkämpfe stattfinden, die sind wirklich toll ausgewählt. Also am Eiffelturm, an der École Militaire, am Place de la Concorde. Das sind gigantische, gigantische Aussichten, die man da hat. Ich war selbst beim Tennis und beim Fußball. Beim Tennis im Central Court vom Roland-Garros-Stadion, also am Court-Philippe-Chatrier. Ein sehr, sehr prestigeträchtiger Platz, auf dem schon viele krasse Spieler gespielt haben. Findet jedes Jahr die French Open statt, der Grand Slam in Frankreich. Und es war allein schon ein krasses Gefühl, da zu sitzen. Ne? Und auch die Stimmung, die sich da aufgetan hat zwischen den Fans. Novak Djokovic, die aktuelle Nummer 2 der Welt, hat gegen den Australier gespielt, der keinen Hauch einer Chance hatte. Und das Publikum hat den Australier sehr, sehr stark angefeuert. Er ging die ganze Zeit, allez, allez, c'est pas fini. Und alle wollten, dass das Spiel noch länger geht. Das war auf jeden Fall eine richtig tolle Stimmung. Und später dann beim Fußball im Parc des Princes, auch das Fußballstadion von Paris Saint-Germain, was ich selber davor auch noch nie gesehen hatte. Das war auch cool. Ich glaube, 50.000 passen da rein. Da war auf jeden Fall eine gute Stimmung. Genau. Das war am Wochenende. Sonntags sind wir auch einfach mal nur durch die Stadt, haben uns einfach ein bisschen treiben lassen, sind von Spielstätte zu Spielstätte. Man kommt natürlich nicht rein, aber man trifft auch außerhalb Leute. Es gibt auch Fanzonen, wo man über Bildschirme dann die Wettkämpfe verfolgen kann und ganz viele Aktionen halt parallel dazu. Also da ist sehr, sehr viel geboten in Paris und da hat das Wetter auch gestimmt. Und ich sag mal, bei 25 Grad und Sonne, da kann man wirklich eine gute Zeit haben in der Stadt. Und jetzt, wo ich nicht mehr vor Ort bin, bin ich wieder am Arbeiten, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen kollektive Übereinstimmung hier, dass jeder nebenbei ein bisschen was guckt, wenn gerade was Spannendes läuft. Ne? Also normalerweise bin ich an der Sportredaktion, da ist es natürlich am großen Bildschirm laut, da laufen alle Wettkämpfe parallel. Jetzt hier in der Auslandsredaktion, wo ich gerade bin, konzentriert man sich natürlich auf seine Arbeit, aber wenn nebenbei eine Angie Kerber vor ihrem Karriereende nochmal einen Sieg hinlegt, dann will man das natürlich auch mitkriegen und guckt sich da so ein paar Szenen nebenbei an.
Okay, dann du kennst ja unsere letzte Frage. Was möchtest du den Leuten da draußen als Botschaft, als olympische Botschaft mitgeben?
Ich möchte den Leuten gerne mitgeben, dass sie diese Zeit einfach genießen sollen und dass sie sich bewusst werden, wie schön es ist, wenn man alle gemeinsam auf etwas hinfiebert, wenn man diese Gemeinschaft spürt, wenn man diese Freude sieht von diesen Sportlern, die jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet haben und es ist wirklich schwer, es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Da muss so viel zusammenkommen, dass man in diesem 4-Jahres-Zeitraum sich vorbereiten kann und dass man dann auch fit ist und dann seine größte Leistung abzuliefern. Das ist wirklich die Krone für jeden Sportler und die größte Freude, sowas mitzuerleben und zu merken, dass man da in einer Gemeinschaft ist, die das wertschätzt. Und ja, ist doch auch einfach cool. Also Events wie beispielsweise das Turnen. Da steht eine 16-jährige Helen Kevrich, eine deutsche Turnerin, die turnt da ihr Programm und zuschauen Lady Gaga, Snoop Dogg, Ariana Grande, Tom Cruise, die sind alle in der Halle und feiern die Sportler und feuern die an. Und es ist einfach geil. Also da merkt man mal wieder, wie klein die Welt eigentlich ist und dass wir alle ganz gut zusammenhalten können.
Ja, was ich euch ins Hirn tackern möchte oder was ich von dieser Folge heute mitnehme, ist, dass Olympia schon in so einer langen Tradition steht und dass ich das eigentlich was ganz was Schönes finde, wenn man schon so lange es geschafft hat, so viele Menschen immer zusammenzubringen und gemeinsam etwas zu feiern und gemeinsam Sport zu feiern. Und genau, das finde ich einfach eine gute Aktion, um sich mit Freunden zu treffen und um sich zu inspirieren zu lassen.
Ja, es gibt ja schließlich 40 olympische Sportarten. Guckt mal einfach, was gibt's bei euch vor Ort? Was wird denn da überhaupt angeboten? Und ich glaube, dass das einem einfach auch den Blick in eine ganz neue Welt öffnet. Und ich glaube, darum geht es ja auch immer in unserem Podcast, sich mit Sachen zu beschäftigen, mit denen man sich vorher vielleicht nicht so beschäftigt hat. Und das ist was, was ich euch heute auch so ins Hirn tackern möchte, ist, Sport ist etwas, was Menschen verbinden kann, wo man Gemeinschaft erlebt, wo man aber auch herausgefordert wird, wo man Disziplin braucht, wo man mal dranbleiben muss, wo man nicht so schnell aufgibt und wo wirklich so eine Vision, oh, ich könnte vielleicht an Olympia teilnehmen oder daran schnuppern, das finde ich ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild fürs Leben. Also, und ich glaube, wenn man da, was diese Sportler auch leisten müssen und was sie bereit sind, auch, ja, teilweise auch auf sich zu nehmen, um da irgendwo dran zu bleiben, das ist, glaube ich, eine Energie, die wir in vielen Bereichen des Lebens brauchen könnten. Ja, und schon mal der Hinweis, also, danke an die Recherche von Olga, die das diesen Monat gemacht hat. Und schon der Hinweis auf die nächste Folge. Da geht es um das Thema WG-Casting, wie finde ich eine bezahlbare Wohnung und mit welchem Stress aktuell einfach oft mit Wohnungssuche verbunden ist.
Genau, und wie auch jede Folge freuen wir uns auf euer Feedback zu den Challenges oder zur Folge. Und gerne könnt ihr auch weiterführende Informationen in den Shownotes finden oder auf unserer Webseite auf www.futter-ins-hirn.de oder schreibt uns einfach eine E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, tschüss
Und bleibt wach!